The streets will never forget Ivica Osim. Der Bosniak kam 1994 zu Sturm Graz und machte aus einem Mittelständler einen dreifachen österreichischen Meister bzw. zweifachen Cupsieger. Unter Osim spielte Sturm in der Champions League groß auf, man überraschte Europa und zog unter die besten 16 Teams der Königsklasse ein. 2002 trennten sich die Wege, aber im Herzen war er bis zu seinem Todestag im Jahr 2022 ein Blackie. Ich kann mir die Antwort eigentlich selbst geben, aber ich muss die Frage dennoch stellen. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war eigentlich Ivica Osim, Patrick und Harald?
Jeder, der jetzt nicht 99 sagt, kann von diesem Tisch aufstehen und gehen. 99.
Pressure is on. 98. Ciao.
Ganz ehrlich, in einer Liga mit Ernst Happel und daher 100. Und jetzt genug Nostalgie. Einzelkonferenz, Episode.
Nicht zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer, immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Einzelkonferenz, Episode 9. Wir haben einen Titelkampf. Fast alle haben eine Lizenz und Red Bull Salzburg hat einen neuen Trainer. Willkommen in der Bundesliga, Onur Cinel. Das ist fast noch eine Breaking News und ich übergebe gleich an den Harald.
Es ist, als wäre es 2015. Gerd Strubers Amtszeit beim FC Red Bull Salzburg ist beendet. Nach nur 259 Tagen. Erstmals seit Peter Zeidler 2015 muss ein Trainer des Serienmeisters vorzeitig gehen. Nur Zeidler war in der Ära Red Bull kürzer im Amt als Gerhard Struber. Lieferingcoach Onur Cinel übernimmt interimistisch und soll das letzte große Saisonziel retten, den Gewinn der Meisterschaft. Es herrscht Nervosität in Salzburg.
Ja, das auch zu Recht nach den letzten 9 bis 10 Tagen, wo man eben einerseits aus dem Cup ausgeschieden ist, dann noch dieser Nackenschlag gegen Rapid und die 1:3 Pleite gegen den LASK. Aber doch etwas überraschend, dass man da jetzt die Reißleine zieht.
Korrekt. Also wer hätte das halt wirklich vor 2 Wochen gedacht? Ich meine, da stand genau jetzt vor 2 Wochen stand noch das Cup-Duell mit Sturm am Plan. Und ja, auf einmal 270 Fußballminuten später ist halt eben die Herzensangelegenheit für Gerhard Struber auch schon wieder vorbei, weil es war für ihn, weil er ja auch schon sehr lange in dieser Red Bull-Bubble drin ist, glaube ich schon einen Job, den er sehr, sehr gerne noch lange gemacht hätte, aber der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, wie wir wissen, also überrascht mich schon noch, dass es jetzt so schnell gegangen ist.
Lasst uns da mal die letzten Tage ein bisschen Revue passieren. Es hat Das ist 1:0 im ersten Titelduell mit dem SK Sturm gegeben. Bernhard Zehrenbuchner, der Salzburg-Sportdirektor, hat es als vorläufigen Saisonhöhepunkt bezeichnet, jetzt bei der Pressekonferenz zur Trennung von Gerhard Struber. Was ist dann passiert? 3:4 im Cup gegen den SK Sturm, ausgeschieden. Zum zweiten Mal in Folge wird der Cupsieger nicht Red Bull Salzburg heißen. Dann das 1:1 daheim gegen Rapid und jetzt am Wochenende dieses 1:3 gegen den LASK. Das war auf nationaler Ebene. Das sind das 3 sieglose Spiele in Folge. Das ist das letzte Mal Ende Februar, Anfang März 2020 unter Jesse Marsch passiert, dass Red Bull Salzburg 3 Spiele auf nationaler Ebene in Folge nicht gewinnen hat können. Ich zitiere nochmal Bernhard Zehrenbuchner. Der hat von einer überraschenden Umkehr gesprochen nach diesem vorläufigen Höhepunkt. Verunsichertes Auftreten der Mannschaft. Unser Kollege Simon Uhofer hat in seinem wirklich guten Kommentar nach der Niederlage gegen den LASK geschrieben: So kann und darf Salzburg nicht Meister werden. Darf im Sinne von, weil das halt ein fatales Zeichen für die österreichische Bundesliga auch wäre, wenn sich Salzburg in dieser Unform dennoch durchsetzen würde.
Und dennoch habe ich ja den Start in das Jahr sehr gut gefunden unter Gerhard Struber. Deswegen kam jetzt dieser komplette Stimmungswechsel oder dieser Leistungsabfall für mich auch so überraschend. Ich meine, Gerhard Struber, die Situation an sich war schwer Anfang der Saison. Du übernimmst ein paar Tage vor Saisonstart das Amt von Matthias Jaisle, der in den arabischen Raum geht. Das darf man nicht vergessen. Also der hat im Grunde keine wirkliche Vorbereitungszeit gehabt. Der hat einfach eine Mannschaft übernommen und hat damit arbeiten müssen. Dann
waren die meisten Stimmen eh auch kritisch, sage ich mal. Gerd Struber, seiner Zeit bei Liefering, habe ich nicht so gut in Erinnerung und es war immer die Rede, dass er jetzt nicht so das Level hat für einen Red Bull Salzburg-Trainer. Zumindest ist das oftmals sehr mitgeschwungen. Dann dieser unfassbare Start, wo er alles rasiert hat mit Red Bull Salzburg, aber dann eben auch immer wieder diese Achterbahnfahrt. Irgendwie ist dieses Werk nie wirklich dann ins Laufen gekommen, nachdem der Start wirklich sehr gut war. Aber man hat dann nie so das Gefühl gehabt, das ist sein Fußball.
Also einerseits, wie du sagst, null Vorbereitung, immenses Verletzungspech im Herbst. Also es war ja teilweise schon absurd, was da alles gleichzeitig ausgefallen ist. Sehr viel Kritik, frühe Kritik, muss man auch sagen. Dann verliert er mit einem Last-Minute-Gegentor gegen Benfica, eigentlich in der letzten Champions League-Minute, diesen Europa League-Platz, um international zu überwintern. Hat halt richtig wehtan. Und dann muss man sagen, dann war die erste Wintervorbereitung, seine erste Vorbereitung als Cheftrainer von Red Bull Salzburg, wo man sagt, okay, jetzt geht's. Habe ich auch richtig gut gefunden, den Start mit Dreierkette, ein bisschen mehr Variabilität ins System reingebracht. Ist er aber halt auch dann relativ schnell wieder davon abgekommen. Wir erinnern uns, er hat zuerst gegen den LASK gewonnen, zum Auftakt im Cup, dann 2-1-1 gegen Sturm und Blau-Weiß und dann war die Dreierkette auch schon wieder Geschichte. Es ist dann trotzdem gelaufen, aber vielleicht hat so manches Resultat die Wirklichkeit ein bisschen überdünscht. Ja. Also nennen wir es einmal so, ja, dieses 7-0 gegen Lustenau, dieses 5-1 gegen Hartberg. Aber jetzt, wo es gezählt hat, war seine Mannschaft nicht da. Das war das Cup-Halbfinale das ist die Meistergruppe.
Ja, na stimmt. Ja, aber dann trotzdem, ich finde ja, diese Spiele in diesem Jahr gegen Sturm vor allem, waren für mich ja schon auch so ein bisschen eine Machtdemonstration der Salzburger. Da war man wirklich gut. Man hat halt dann nur Sturm nicht an die Wand gespielt, sondern man hat dann nur unentschieden gespielt und man hat eben dann die Partie im Cup, wo man, das war dann ein anderer Spielverlauf, dann eben auch verloren hat, zu Recht verloren hat. Aber das waren ja Phasen dabei, wo ich das Gefühl gehabt habe, weil sonst hätte ich ja vor zwei Wochen nicht gesagt, das wird jetzt da wieder easy Partie für Salzburg in der Meistergruppe. Das hat ja eigentlich Hand und Fuß gehabt, aber das hat man jetzt alles verloren, innerhalb kürzester Zeit.
Es war halt einfach sehr untypisch für Salzburg, weil, wenn man sich zurückerinnert, in die ganzen Meistergruppen der letzten Saison waren sie ja immer in den entscheidenden Spielen immer da. Und das hat eben, glaube ich, schon auch was mit ihnen gemacht, dieses 3-4 daheim gegen Sturm, also schon wieder im Halbfinale gegen Sturm ausscheiden und dieser späte Nackenschlag gegen Rapid. Ich war schon davon überzeugt, nach den ganzen LASK-Turbulenzen, zu denen wir dann auch noch was hören werden, dass sie in Linz das dann schon wieder auf Schiene bringen. Aber dieses 1-3 war dann, glaube ich, einfach zu viel. Man muss aber auch noch mit einer Zahl festhalten, der Schnitt vom Struber als Salzburg-Trainer in der Bundesliga ist ja eigentlich ziemlich gut mit 2,21. Und insgesamt hat er 8 Niederlagen als Salzburg-Trainer kassiert. Davon waren jetzt nur 3 in der Liga. Ich glaube, was er am meisten einfach auch wehtan hat, war die Niederlage gegen Blau-Weiß daheim. 0-1 und jetzt dieses 1-1 Remis. Er ist sehr unglücklich gelaufen jetzt auf jeden Fall. Ja.
Ja, vor allem, weil er diese Partien halt, gerade diese Schnittpartien dann vielleicht doch nicht so dominiert hat. Und Punkteschnitt trotzdem von 1,94, damit in der Red Bull-Ära knapp vor Giovanni Trapattoni und knapp hinter Ricardo Muniz auf Platz 9. Klar, da verfälscht auch viel die Niederlagen in der Champions League, aber das hat halt ein Jesse March hat auch in der Champions League gespielt und Co. Also von dem her, die haben ja auch internationale Partien gehabt.
Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass das jetzt für Gerhard Struber in der Red Bull Bubble das endgültige Aus ist.
Das wird es jetzt fürs erste Mal gewesen sein.
Ja. Liefering, Red Bull New York und jetzt Red Bull Salzburg und
Leipzig wird es ja nicht.
Das geht sich fast nicht aus.
Das wird sehr schwer, ja.
Ja, und jetzt haben wir einen Nachfolger.
Der in dieser Frühjahrssaison in der zweiten Liga echt gut performt. Liefering ist ja in der Frühjahrstabelle Erster, 6 Siege, einen Unentschieden, eine Niederlage. Jetzt gegen den GAK sogar 2-0 gewonnen. Er hat auf jeden Fall Liefering aus dem Abstiegskampf rausgebracht.
Aber er hat ihn auch reingeführt.
Ja, ich bin aber eben gespannt, ob er jetzt halt eben auch Meisterkampf kann. Also ja, da können wir uns echt überraschen lassen. Ne?
Ja, also ich meine, Onward Schienel ist ja von Bernhard See und Buchner zum FC Liefering schon geholt worden. War davor auf Schalke. Es sprechen ein paar Sachen ganz klar für ihn. Ne? Das eine ist, Nona, er ist sofort verfügbar. Also der stellt sich auf demselben Trainingsplatz und es geht weiter.
Wirklich? Okay, ja.
Er kennt den Kader. Die haben in den Länderspielpausen haben sie gemeinsam trainiert, Liefering und Red Bull Salzburg. Er kennt die Spieler teilweise aus seiner Funktion als Liefering-Trainer, er kennt sie teilweise in seiner Funktion als Co-Trainer von Ralf Rangnick. Mhm. Jetzt werden sich ein paar fragen, wie geht sich das aus? Er ist Co-Trainer von Rangnick und hat in den Länderspielpausen mit Liefering, mit den Salzburgern trainiert. Der war bei der letzten Länderspielpause war er nicht dabei, sondern nur bei den Testspielen an und für sich als Co-Trainer. Sonst ist er beim FC Liefering geblieben in der aktuellen Situation. Ja, das spricht einmal ganz klar für Onward Schienel und gegen eine ad hoc externe Lösung.
Nee, also das ist eine interne Lösung. Ich meine, es ist im Grunde die vierte Funktion von Onward Schienel in der Saison. Wahnsinn, das finde ich eigentlich geil. Er ist Trainer von Liefering, er ist Trainer von Red Bull Salzburg jetzt. Er war Trainer von Red Bull Salzburg, von der Youth League-Mannschaft und eben Co-Trainer von Österreich. Nee.
Ja, aber eigentlich sind es ja nur drei.
Mac Jobs heißt das oder so.
Ja. Also der für eine Work-Life-Balance. Da mache ich mir Sorgen.
Ich finde, dass er wirklich mit dem FC Liefering stark die Kurve gekriegt hat. Mhm. Dass er die Mannschaft in letzter Zeit wirklich gut entwickelt hat, dass sie sehr attraktiven Fußball spielen. Jetzt hat er die Chance, es vorübergehend eine Etage oben zu beweisen. Und man muss vorübergehend sagen, weil ganz klar geregelt ist, wenn die Saison vorbei ist, ist nicht Urlaub für Onward Schienel, weil dann fährt er zu Euro. Aber danach kehrt er zum FC Liefering zurück, wo er noch Vertrag hat. Daniel Beichler übernimmt interimistisch den FC Liefering bis Saisonende. Danach ist Onward Schienel zurück.
Also das war die ganz klare Ansage. Bevor wir jetzt da über einen möglichen Nachfolger dann im Sommer sprechen, kurze Frage an euch. Der wievielte Liefering-Trainer ist Onward Schienel, der direkt den Weg von Liefering eigentlich hochgezogen wird zu Salzburg?
Oh. Zeidler, Jäßle, wen haben wir noch davor gehabt? Nein, Marco Rose nicht.
Das war sie. Grunde sind es, also wenn ich mir jetzt nicht verschaut habe, ich meine, Marco Rose damals, der ist aber nicht hochgezogen.
Interimistisch.
Ja, war er interimistisch?
Nach Zeidler.
Ja, stimmt.
Ohne Zeidler auch, ne?
Ja, stimmt.
Schienel.
Ja. Aber Marco Rose damals ja nur unter Anführungszeichen U19-Trainer. Mhm. Gerd Strube ja auch mit Liefering-Vergangenheit, Adi Hütter auch mit Zwischenschritten. Der war aber Trainer bei den Red Bull Juniors und nicht beim FC Liefering, um einen weiteren Verein dieser Red Bull-Bubble da reinzubringen. Hat sich ja schon ein paar Mal bewährt. Sagen wir so, gerade bei Matthias Jäßle hat es ja dann schon auch funktioniert. Bei Peter Zeidler eher weniger. So, aber wer kommt?
Es ist übrigens witzig, dass erstmals seit 2015, nämlich als Oskar Kassier gekommen ist, war Gerd Strubert, war der Erste, der nicht unmittelbar aus der Red Bull Bubble stimmt nicht, weil er eigentlich.
Ja, meine ich eigentlich schon, ja.
Ja, ja, also aber nicht direkt gewechselt ist. Ja.
Aber sagen wir so, wir gehen davon aus, dass einer mit Red Bull-Vergangenheit wieder auch andocken wird im Sommer.
Die Chance ist sehr, sehr hoch.
Der Name ist
Bo
Svensson. Wir haben damit gerechnet, dass er heute schon verkündet wird. Auch bei der Pressekonferenz wurde der Name genannt und es war schon sehr zurückhaltend, die Art und Weise, wie man mit diesem Gerücht auch agiert hat. Man hat es eigentlich nicht verneint. Sprich, das deutet schon darauf hin, dass man zumindest mal Gespräche geführt hat mit Bo Svensson, oder?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es ihm auf jeden Fall Gespräche gab, aber es überrascht mich jetzt auch nicht, dass er, wenn, im Sommer übernimmt, weil ich glaube, er hätte jetzt auch keine Lust, dass er sich dran verbrennt, diesen Job jetzt übernimmt und im Fall der Fälle den Meistertitel jetzt auch noch verspielt. Aber also, ich würde auch, glaube ich, eher eine ganze Sommervorbereitung in eine neue Saison reinstarten als Trainer, als wie dass ich mich jetzt da reinhaue und eventuell den Meistertitel jetzt auch noch eigentlich auf dem Gewissen habe dann.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, weil er kann es eigentlich. Ich meine, er ist damals von Liefering, der das, das Zweite übergeben an Matthias Jaissl, ist dann wohl nach Mainz gewechselt in den Abstiegskampf der deutschen Bundesliga. Klar, die Chance musst du wahrnehmen und er hat ja auch eine aktive Karriere bei Mainz, ist dem Verein sehr verbunden gewesen, auch als aktiver Spieler. Aber der war ja eigentlich aussichtslos, diese Situation in Mainz, und dann hat er sie zum Klassenerhalt geführt. Also er hätte ja schon die Kompetenz, auch kurzfristig einen Verein zu übernehmen und gleich Impulse zu setzen.
Ja, aber ich verstehe die Überlegung schon, dass man sagt, okay, lasst mich dann von Neuem starten. Also ein klares Indiz dafür, dass Red Bull Salzburg schon eine ziemlich deutliche Vorstellung davon hat, wie es weitergehen soll, ist ja auch die, klar zu sagen, egal wie Ono Cinel performt, der ist bis Sommer da und das war's dann. Ja. Weil was wenn Ono Cinel jetzt die letzten 6 Partien 5-0 gewinnt alle?
Ah, das wird so eine Edin Terzic-Geschichte. Der führt den BVB zum Pokalsieg, aber in der Hinterhand hast du schon Marco Rose und du musst ja auf Marco Rose dann setzen. Aber was machst du dann mit Edin Terzic? Ich glaube, Ono Cinel hat schon noch ein anderes Standing, ist jetzt auch noch nicht so lange beim Verein, aber dennoch könnte das schon auch strange werden, wenn das jetzt total fitten soll und der von Sieg zu Sieg im Grunde dann springt, dann werden sicherlich auch einige sich die Frage stellen, ja, warum nicht mit ihm, wenn es eh gut läuft, dann muss man ja nicht wieder irgendwie
dann ist Ono Cinel schon ein Nachfolger für Bo Svensson, falls das dann nicht mehr funktionieren sollte.
Wen könntet ihr euch denn sonst noch vorstellen bei den Salzburgern? Es muss irgendwie eine Red Bull-Vergangenheit da sein.
Roger Schmidt ist im Sommer auch wieder zu haben, glaube ich. Ne?
Ja, aber also
Salzburg, die Nummer ist zu klein mittlerweile für Roger Schmidt.
Aber Robert Klaus hat doch auch Leipzig-Erfahrung.
Also das wäre... hat, glaube ich, Stefan Blumenschein heute auch ins Spiel gebracht. Also das wäre ein harter Move, aber nicht unnachvollziehbar. Nicht unnachvollziehbar.
Ja. Und Jesse Marsch wäre im Grunde auch available.
Ich glaube, wir sprechen jetzt danach ja auch noch über einen der besten Trainer, die es in Österreich derzeit gibt.
Auch das könnte nämlich natürlich der Fall sein und das übernehme ich gleich. Denn ich habe es ja schon eingeleitet, wir haben wieder einen Titelkampf. Mein Take bzw. meine Facts zu Sturm Graz. 1,833 Punkte pro Spiel. Es ist der beste Wert eines Sturmtrainers aller Zeiten. Besser als Foda, besser als Osim. Punkte gleich mit den übermächtigen Roten Bullen. Cup-Titelverteidigung Loading. Christian Ilzer ist cooking und gerade dabei, österreichische Fußballgeschichte zu schreiben. Es fehlt eigentlich nur noch das Happy End, aber wird es das auch geben? Happy End ist der Meistertitel.
Ach so.
Cup-Titel hat er im Grunde schon, sicher. Von dem her Happy End ist ganz klar der Meistertitel.
Was hast du für einen Punktschnitt gesagt?
1,833.
Wir haben es eh gerade besprochen, aber mit solchen Punkteschnitten werden Salzburg-Trainer entlassen. Ne?
Ja, sicher, ja, das stimmt, aber
Sturm sogar.
Ist eben trotzdem noch ein bisschen ein anderes Level. Nein, ich habe es mir jetzt nämlich nochmal rausgesucht. Ibiza Osim hat nämlich einen Punkteschnitt von 1,832 pro Spiel, hat eben auch 383 Spiele auf der Betreuerbank von Sturm Graz hinter sich, von dem er natürlich einen viel längeren Zeitraum auch mitgeprägt und dennoch 168 Spiele, Christian Ilzer als Sturmtrainer. Die Quote kann sich sehen lassen und die hat sich in den letzten Jahren auch wirklich extrem gut weiterentwickelt.
Sich und die Mannschaft.
Ja, ja, natürlich auch unter Mithilfe vom Andi Schicker, das darf ich nicht vergessen. Also ich glaube, ohne ihn wird das Ganze vielleicht nicht so gut laufen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man Ilzer da nicht nur alleine rausstreichen kann, darf.
Ja, also ich finde gerade bei Sturm, aber ich meine, das gilt ja sowieso für alle Trainer, dass man da schon auch seine engsten Mitarbeiter mit in dem Fall loben muss. Also ich meine, es gibt mit dem Uwe Hölzl so den Motivator in seinem Team, den mit den Honigdachs vergleichen, wer es noch nicht kennt. Den kennt er seit Ewigkeiten, den hat die arbeiten ja seit gemeinsamen Zeiten beim SC Weiz schon zusammen. Dann gibt es mit Dominik Deutschl einen sehr jungen, ich glaube, ist noch keine 30 Jahre alt, der für die Taktik und die Analysen zuständig ist, also eher für die, nennen wir es einmal, trockeneren Angelegenheiten, sind auch schon seit Hartberg gemeinsam unterwegs. Und der Marco Angela, den er bei der Austria dann kennengelernt hat als Athletiktrainer. Und ich glaube, das ist schon wichtig beim SK Sturm, dass es ein sehr, sehr eingeschworenes Trainerteam ist.
Ja, und das funktioniert. Also seitdem Christian Ilzer da übernommen hat in der Steiermark, wenn man sich so die Entwicklung ansieht, generell von Sturm Graz seit der Ligareform, 2019 hatte man nach 26 Runden 18 Punkte, jetzt 2024 hat man 32 Punkte und man ist eben ex aequo mit Red Bull Salzburg auf Platz 1. Mhm. Ich glaube, ich habe vor 2-3 Wochen habe ich Salzburg schon zum Meister gemacht und dass das wieder mal ein extrem langweiliger Titelkampf wird. Jetzt schaut es doch etwas anders aus. Ich bin wie ein Fähnchen im Wind. Ich bewege mich dorthin, wo der Wind eben weht.
Also es war vor 2 Wochen, nicht vor 3. Das wird es nämlich ein bisschen beschönigen. Ja, du hast vor 2 Wochen schon den Titelkampf eigentlich für beendet erklärt. Salzburg wird es wieder machen. Wir waren damals schon der Meinung, es wird das direkte Duell erleben noch entscheiden, auf jeden Fall. Wird für mich das eben ein sehr ausschlaggebendes Spiel sein, in welche Richtung es gehen wird. Wann spielen Sie?
Red in dein Mikro. 28. April.
Ja. Ich sag dir, wenn sie das Spiel gegen Salzburg gewinnen, haben sie so einen Boost dann noch eben für das Cup-Finale. Die Chancen sind so groß wie nie, dass wir einen neuen Meister mal wieder sehen.
Ich meine, in Deutschland haben wir es jetzt gesehen, bei Leverkusen, es geht also, dass auch andere Mannschaften Meister werden können in einer perfekten Saison. Und da muss man ja auch ganz ehrlich, bei Leverkusen muss man sagen, das ist jetzt ja nicht dem geschuldet, dass die Bayern so schlecht spielen in dieser Saison, weil Bayer Leverkusen einfach so gut war in dieser Saison, dass sie Meister werden.
Ich glaube, dass du mit dem Deutschland-Vergleich dem SK Sturm keinen Gefallen tust, weil wir in Österreich sind ja immer ein bisschen hinten nach, was Entwicklungen in Deutschland angeht. Also müsste der SK Sturm noch eine Saison warten.
Ja, aber unterm Strich, Titelrennen so spannend wie zuletzt 2015, 2016, damals nach 26 Runden, der Titel Zweikampf zwischen
Salzburg und Rapid.
Ja, so ist es. Und am Ende 9 Punkte Vorsprung von Red Bull Salzburg gegenüber den Hütteldorfern, aber da waren eben auch noch 10 Runden zu spielen. Also die Ausgangslage ist schon heftig und es werden natürlich die Wochen der Wahrheit jetzt bei Sturm Graz. Das Doppel gegen Rapid und dann dieser Showdown gegen Red Bull Salzburg. Ich ziehe ja immer
und
wieder.
Und das Cupfinale danach.
Und das Cupfinale auch. Klar, aber ich glaube, wenn jetzt der Vogel, ich meine, ich würde jetzt aus Sturmsichtperspektive, klar, den Cup-Titel, den nimmt man gerne mit, aber ich meine, jetzt, das ist wirklich eine einzigartige Chance, wenn du Meister werden kannst. Gerade in dieser unfassbaren Red Bull-Ära, die ja gefühlt seit einem Jahrzehnt alles rasieren.
Also, ich meine, es klingt jetzt vielleicht ganz deppert, aber in Wahrheit musst du als Sturm jetzt wirklich von Spiel zu Spiel denken. Ja. Weil natürlich, ja, du kannst einerseits sagen, okay, wie du sagst, ja, diese Riesenchance, Meistertitel, darfst du dir nicht entgehen lassen. Andererseits, du kannst und darfst jetzt auch nicht sagen, ja passt, wir nehmen das Cupfinale halt einfach so mit, ja, weil wenn es blöd rein, stehst trotzdem am Ende der Saison mit leeren Händen da. Aber Nona, du kannst dich nicht jetzt schon aufs Cupfinale fixiert ist es ja schon.
Ja.
Jetzt muss der SK Sturm beweisen, dass er den nächsten Entwicklungsschritt unter Christian Ilzer gemacht hat oder jetzt macht, ja, und tatsächlich bis zum Ende durchzieht und tatsächlich in jedem Spiel da ist.
Ich habe es schon erwähnt, besserer Punkte pro Spielschnitt als Ivica Osim. Wir haben im Vorfeld aber darüber gesprochen, dass die Fußstapfen eines Ivica Osims, also da kann man im Grunde diese Legacy nicht auf den Punkteschnitt runterbrechen. Also die Fußstapfen, die werden, glaube ich, nie gefüllt werden in Graz.
Unsere Bewertungen bei The Streets Will Never Forget sind ja wohl eindeutig. Also wenn du das aufgezogen hättest unter Chris Ilzer, hätte er sicher keine 98, 99 und 100 bekommen. Das ist dann schon nochmal natürlich eine andere Hausnummer. Aber wenn Sturm es heuer wirklich schaffen sollte, dann hat sich Christian Ilzer mit einem Meistertitel in Graz und eventuell sogar dem Double auf jeden Fall einen Status erarbeitet, den man nicht so schnell, soll ich sagen, damit er degradieren kann. Ja? Also Statue bauen wäre dann vielleicht vor dem Stadionbau eine Möglichkeit.
dann stünde er auf einer Ebene mit Franco Foda.
Ja. Mhm. Ja, ja, das definitiv. Aber natürlich Ivica Osim, wie gesagt, Fußballphilosoph schlechthin.
Eben, erst einmal, Christian Ilze ist ein ganz anderer Typ als Ivica Osim. Er ist auch selbst in einem ganz anderen Lebensabschnitt als Ivica Osim es war, als er damals nach Graz gekommen ist. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Und die 2020er Jahre sind nicht die 1990er Jahre.
Ja. Vor allem mit dieser Vorgeschichte, die natürlich Ivica Osim in seiner Heimat auch
natürlich, erstens mal diese Vorgeschichte, zweitens einmal ist es schwer vorstellbar, dass Christian Ilzer jetzt über Jahre hinweg weiterhin bei Sturm arbeitet. Das Ziel jedes österreichischen Trainers ist es, irgendwann in eine noch größere Liga zu kommen. Kann man gut vorstellen, dass es bei Christian Ilzer im Sommer jetzt dann tatsächlich endlich soweit ist. Auch deswegen ist es schwer, sich einen derartigen Legendenstatus zu erarbeiten, wie es Ivica Osim hat. Also da, ich tue mir mit dem Vergleich ein bisschen schwer auf vielen Ebenen.
Es ist auch nicht möglich, aber man kann es halt, wenn dann nur bei den Punkten kann man eben einen sehr statistischen Vergleich ziehen und da spielt Chris Ilze eben mittlerweile auf Osim-Niveau.
Ich glaube, es ist generell schwer, sich in der heutigen Zeit einen Legendenstatus bei einem Verein zu erarbeiten, weil es einfach viel schnelllebiger geworden ist als eben zur Zeit, wo Osim das Trainerzepter in Graz geschwungen hat. Also wie gesagt, da müsste er wirklich jetzt das Double holen. Dann hat er schon so eine Art von Legendenstatus, nicht Osim-Niveau, aber trotzdem hoch anzusehen. Trotzdem bin ich der Meinung, es ist heutzutage schwieriger, sich so einen Status zu erarbeiten.
Thomas Silberberger sieht das anders.
Gut,
na, das aber ist also aber eine der Ausnahmen, die die Regeln bestätigen.
Na, stimmt Thema. Natürlich. So, abschließend zu diesem Thema. Ich habe die Frage gestellt, gibt es das Happy End? Ich würde jetzt eine klare Antwort haben. Ist der Meistertitel von Sturm oder nicht? Patrick.
Also Meistertitel traue ich Ihnen zu. Cup-Titel ist wenig überraschend 50-50. Das
was?
Kann, ja. Muss aber nicht.
Ich glaube, es gibt am Ende einen Titel für den SK Sturm.
Ja. Das mindestens.
Ja, komm jetzt her. Ist der Meistertitel oder der Cup-Titel?
Da kann ich mir nicht festlegen.
Ich sage Cup-Sieger Rapid und Meister Sturm Graz.
Also wird es genau umgekehrt sein.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Rapid wird Meister. Das glaube ich nicht. Aber eine Mannschaft, die an diesem Wochenende in den Meisterkampf ein bisschen auch hineingesneakt hat mit einem 3:1 Sieg, war der LASK, Patrick. Und da ist auch deine Headline bzw. dein Take oder dein Fact?
Ich nenne es gerne Headline und zwar Achterbahn der Gefühle. Wie turbulent kannst du deine Woche gestalten? Der LASK sagt ja. Gehen wir es kurz durch. Zuerst der Trainerwechsel, gefolgt vom Clinch mit der Fanszene. 6 Stadionverbote später sagt der Stadionsprecher frühzeitig Adieu. Am Freitag bleibt neben der Lizenz auch die Fanunterstützung gegen Salzburg aus. Die Verantwortlichen liegen sich am späten Freitagabend dennoch in den Armen. Ein 3:1 über Salzburg beendet die Linzer Achterbahnfahrt der Gefühle.
Ich meine, das Ergebnis ist halt echt komplett konträr zur eigentlichen LASK-Situation. Also das war so aufgelegt, dass die 0-4 untergehen und dass dann richtige Krisenstimmung in Linz ist. Und dann gewinnen die 3:1 und das war wirklich die erste Halbzeit richtig stark gespielt. Marin Ljubicic 2:0 hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Flecker, die Reingabe, dieser Touch, dieser richtige Laufweg war sehr fein.
Ja, und auch noch, wie er bei dem Tor die 3 Spieler aussteigen hat lassen eigentlich und dann der Schlenzer mit seinem schwachen Linken ins Tor. Wahnsinn, ja. Ich habe es gar nicht glauben können, als ich mal auf die Anzeigetafel geschaut habe in meiner App. Und bin dann doch sehr überrascht, weil das hat sich alles andere als angedeutet. Bin ich nicht davon ausgegangen, dass der LASK da vor allem einmal auch mehr als ein Tor schießt. Mhm. Das hat es ja heuer auch noch gar nicht gegeben, dass sie mehr als ein Tor einmal schießen.
Und generell jetzt
auch der zweite Sieg im Frühjahr. Der tut auf jeden Fall mega gut und er zeigt halt eben auch, dass der Trainereffekt doch existiert.
Ist das der Dardasch-Effekt?
Naja, man merkt einfach, was eine andere Ansprache offenbar tatsächlich bewirken kann. Also, sie haben es auch nach dem Spiel, also Thomas Dardasch hat es nach dem Spiel auch gesagt, dass sie jetzt in dieser Kürze jetzt nicht viel anders gemacht haben. Ja. Tatsache ist, dass wer andere in der Kabine die Ansprache offenbar gehalten hat und manchmal reicht das schon.
Weckt neue Emotionen, ja.
Das ist natürlich ein Bitter für Sageda, muss man sagen. Wenn es dann die erste Partie von außen betrachten musst und dein Team, das Gefühl ja noch immer dein Team ist, mit 3-1 gegen den Tabellenführer gewinnt.
Vielleicht hat er sich auch gefreut für sein Team.
Ja. Ja. Mir hat aber trotzdem jetzt schon in den letzten Wochen die Körpersprache von Thomas Sageda ist mir halt. Ich habe irgendwie immer so wenig Aufbäumen gesehen. Also irgendwie so gefühlt einfach genervt, angepisst von der Situation, nicht irgendwie so eine. Gehen wir Sander, kommen wir wieder raus. Es hat sich ja dann eigentlich wirklich schon angedeutet in den letzten Runden, dass das Ende früher oder später kommt.
Ja, aber das ist eben auch der Typ, Thomas Sageda. Das ist jetzt ja keiner wie Klopp, der da an der Seitenlinie auf und ab. Da kann man wieder einen Vergleich zu Ivica Osim ziehen, denn der war eigentlich auch nie gut drauf. Ivica Osim hat nur gerantelt und ist nur gesessen auf der Trainerbank und hat sich gedacht, mein Gott.
Also das ist aber er hatte Erfolg damit.
Ja, er hatte Erfolg damit, Sageda, in dieser Saison weniger. Thomas Dardasch ist der erste Fußballer, den ich in meinem Leben interviewt habe.
Wirklich?
Ich glaube, das war 2008, da haben wir damals für die Bezirksblätter in Niederösterreich geschrieben und Thomas Dardasch damals, glaube ich, beim SV Schwechat, entweder Kapitän oder Trainer, bin mir gar nicht mehr so sicher, ob er da noch gespielt hat, war das erste Interview, das ich je in meinem Leben mit einem Fußballer geführt habe.
Was war deine Headline?
Ich glaube, SV Schwechat damals irgendwo im Mittelfeld der Regionalliga unterwegs gewesen, also es war jetzt ja nichts Atemberaubendes, aber das war für mich damals halt Thomas Dardasch, große Nummer, ehemaliger Bundesligaspieler. Und das erste Interview, da war man dann schon auch ein bisschen nervös. War aber ein Telefoninterview.
Was hast du gesagt, welches Jahr?
2008, 2009.
Ja, war er Spieler bei Schwechat. Ja. Bis 2011 in Schwechat gespielt und dann noch ein halbes Jahr bei Ospern 11 die Karriere ausklingen lassen.
Ja, und Bundesliga da auch gespielt, oder?
Austria und Ried, ja.
Jetzt haben wir natürlich ganz viel über die positiven Dinge der Linzer gesprochen mit dem 3-1, aber die negativen Schlagzeilen, die waren nicht leise in der letzten Woche, Harald. Lizenz?
Ja.
Verbockt, aber im Grunde ein No-Brainer jetzt
letztendlich. Ja, wird wurscht sein, ist natürlich ärgerlich. Ja. Bedeutet ein bisschen mehr Arbeit.
Ein Image-Schaden, mehr nicht.
Ja, nicht einmal das in Wahrheit. Ja.
Kleiner Kratzer.
Also, wahrscheinlich hätte man im Nachhinein vielleicht gleich kommunizieren sollen, dass Thomas Dardasch der Cheftrainer ist und nicht Maximilian Ritscher. Wahrscheinlich hätte die Bundesliga den offiziellen Eintrag und die rechtzeitige Presseaussendung berücksichtigen sollen. Mhm. Ja, also das fällt echt für mich unter die Kategorie kurios, aber meine Güte. Also das denkt übermorgen oder schon heute in Wahrheit keiner mehr drüber nach.
Ja, also ich denke es mal, also es ist wie gesagt ein No-Brainer, also sie werden die Lizenz bekommen, das war eben eher ein Formfehler und nicht mehr. Trotzdem Publikum nach wie vor immer dieses Thema, haben wir ja in der letzten Woche schon thematisiert, auch mit den rosa Trikots, das wird irgendwie nicht leiser, dieses Thema. Nein, ich glaube aber, dass Sigi Gruber hier immer den längeren Atem haben wird in dieser Causa. Ich glaube, dass der da einfach auch drüber fährt,
wenn es hart auf hart kommt. Ich glaube, dass da einfach die Fronten dermaßen verhärtet sind und alles so festgefahren ist, ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sigi Gruber da über seinen Schatten springt und sagt, passt schon, machen wir nächstes Jahr rot-schwarze Auswärtstrikots. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die LASK-Fans es irgendwann gut sein lassen werden. Für mich, ja, Es ist
eine never-ending story mittlerweile irgendwie. Also es poppt immer wieder mal auf. War natürlich trotzdem mit dem 3-1 ist dieser Stimmungsboykott dann doch ein bisschen untergegangen, weil ich meine, wenn Ljubicic das dritte Tor macht und dann du gegen Salzburg mit 13-0 führst, dann gibt es eben immer noch genügend andere Zuschauer, die dann eben doch jubeln.
Ja, Kollege Simon Uhofer war ja vor Ort auch und hat dann in seinem Nachbericht geschrieben, dass die Stimmung, vor allem nach dem 3-1, dass der Stimmungsboykott nicht ganz standgehalten hat, auch dass aus dem Sektor der Landstraßler halt eben dann auch ein bisschen was zu hören war wieder stimmungsmäßig, kann ich dann auch verstehen. Ich meine,
es ist ja dann doch der Team da
unten. Eben, gell? Natürlich.
Und Und viel zu jubeln hat man jetzt in den letzten Wochen nicht gehabt. Also Mario Ljubicic, Hattrick, auch der. Erst sein viertes Tor in diesem Kalenderjahr. Ich glaube, beim ersten Spiel im Cup hat er getroffen und jetzt eben dreimal gegen Salzburg in der Liga. Sprich, der hat 2024 vier Tore erzielt, alle gegen Red Bull Salzburg. Und der erste Hattrick gegen Red Bull Salzburg seit Guido Burgstaller am 20. November 2011, damals ein 4:2 Heimsieg von Rapid gegen Red Bull Salzburg, eben mit einem Guido Burgstaller Hattrick. Und die weiteren Tore, aufgepasst, Markus Katzer für Rapid und auf der Gegenseite Roman Wallner und Stefan Mayhofer.
Wow.
Geil, oder?
Schön.
So geil.
Geil.
Ja, super. Na gut, gibt es noch was über den LASK zu sagen oder schließen wir das Kapitel und machen wir weiter mit First Pick?
Vielleicht ganz kurz noch zu diesem Fan-Thema, was halt offenbar wirklich schwierig ist, ist, dass jetzt Stadionverbote mehr oder weniger wahllos ausgesprochen worden sind. Ne? Mhm. Also wenn man tatsächlich die Stadionverbote gegen jene Menschen ausspricht, die diese Waschmittel-Tabs aufs Feld werfen, lass ich mal einreden. Ne? Also alles gut. Aber da jetzt wegen einfach an Kontaktpersonen oder Mitwisserschaft da jetzt irgendwie sippenhaft walten zu lassen, ist finde ich nicht okay.
Also es grieselt. Und dann selber bei der Lizenz schreiben, Willkür.
Ja, es grieselt in der Hinsicht, grieselt es eben schon länger. Ja. Und dennoch, sportlich hat es jetzt einmal wieder ein positives Ausrufezeichen gegeben, des LASK. Wir schließen dieses Kapitel auf jeden Fall, machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit First Pick.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen, war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wer ist der beste Neuner der 10er Jahre? Diese Frage wollen wir heute mit unserer Community bei First Pick beantworten. Wie immer gilt, ein Pick darf nicht wiederholt werden. Und um uns das Ganze noch schwerer zu machen, hören wir mal rein bei Blau-Weiß-Linz Sportdirektor Christoph Schösswenter.
War vielleicht nicht immer gut für mich, aber ich glaube, der Gianni Soriano von Salzburg ist einer, aufgrund dessen, weil ich direkt am Spielfeld auf ihn gestoßen bin, der schon unfassbare Qualitäten gehabt hat und auch Fähigkeiten, die man, glaube ich, so in der Liga noch nicht so oft gesehen hat.
Also, der hat, glaube ich, den First Pick aller hier jetzt genommen. Jonathan Soriano, ich glaube, es gibt kein Jahrzehnt, das so von einem Spieler, einem Stürmer so dominiert worden ist. Hans Krankl vielleicht in den 80ern, ja. Und dennoch, Jonathan Soriano, also da gibt es keine zwei Meinungen eigentlich.
Nein, nicht. Gibt's nicht.
Wenig überraschend, doch mein First Pick gewesen. Mhm. Danke, Christoph, fürs Wegschnappen.
Sehr nett, ja.
Genau.
Ja, also da haben natürlich auch viele User Jonathan Soriano genommen, zum Beispiel der Florian Hauenschild hat geschrieben, dreimal Torschützenkönig in der Liga, zweimal Torschützenkönig im Cup, einmal Torschützenkönig in der Europa League, 120 Tore in 144 Spielen, hands down, Jonathan Soriano war nicht nur der beste Neuner der 10er Jahre, sondern einer der besten Neuner, die Bundesliga je gesehen hat. Und auch das würde ich so unterstreichen.
Ja, same.
Also rein von der Quote her, rein von der Strahlkraft, die El Capitan auch hatte, aufgrund seiner Person und kann man, glaube ich, schon mal ein Ranking machen, vielleicht der legendärsten Stürmer, da ist er auf jeden Fall mit dabei.
Jonathan Soriano hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass Red Bull Salzburg an Sympathien hinzugewonnen hat in dieser Anfang der Rangliga-Ära.
Ja, das war definitiv ein absoluter Sympathieträger. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch unsere Picks auch weitermachen. Soriano ist weg. Wer beginnt, Patrick oder Harald?
Ich fange bei First Pick öfter an, deswegen darf jetzt mal der Harald übernehmen. Okay.
Mein First Pick, der beste Neuner der 10er Jahre. Er kam Anfang der 10er Jahre aus dem Nichts, nämlich der dritten deutschen Liga und dann der Admiral zweiten Liga und drückte der Bundesliga seinen Stempel auf, Philipp Hosiner. 2011-12 war er mitverantwortlich, dass die Admira die Saison als Aufsteiger auf Platz 3 der Bundesliga beendete. 2012 schlug die Wiener Austria zu und Hoho Hosiner führte die Veilchen zu ihrem bislang letzten Meistertitel. Es wäre vielleicht so weitergegangen, hätten nicht Mitte der 10er Jahre grobe gesundheitliche Probleme seiner Karriere einen Knick verliehen.
War, glaube ich, ein Deadline-Day-Transfer, oder? Damals im Sommer. Also der hat 2012 noch die erste
Runde hat noch für die Vierer gespielt, ist lange hin und her gegangen. Hat eigentlich geheißen, waren schon abgebrochen, die Verhandlungen. Tommy Baritz ist schon aufgestanden vom Verhandlungstisch und gegangen. Und ist sie dann doch noch rausgegangen und war am Weg zu Stögers Meisterteam doch ein nicht ganz so unwichtiges Puzzleteil.
Ja, 27 Tore, das war schon ein... Und wenn man die Austria zum Meistertitel schießt, dann hat man sich meiner Meinung nach auch hier diesen Status verdient, mit dabei zu sein bei First Pick. Sehen auch viele unsere User so, haben einige auch Philipp Hosiner genommen, zum Beispiel auch JustTheDude92, der hat nicht nur Philipp Hosiner, sondern auch Danny Ahler genommen. Mhm. Wenn man nämlich den Zeitraum 2010 bis 2020 oder Ende 2019 betrachtet, dann ist, glaube ich, Danny Ahler hinter Jonathan Soriano der zweitbeste Torschütze.
Das ist richtig, ja, mit 95 Toren. Aber muss man dazu sagen, Der Minutenschnitt war nicht so gut. Er hat 170 Minuten für ein Tor gebraucht, er hat nämlich 266 Spiele absolviert.
Und dennoch, ich glaube, da wird das sehr oft unterschätzt, aber die Quote...
Ja, vor allem zur Sturmzeit. Der hat ihn halt natürlich sehr reingespielt auch. Da war er für mich auf jeden Fall zu der Zeit auch einer der Besten in der Liga, was Stürmer betrifft. Zu Hosiner möchte ich noch hinzufügen, der war für mich auch einfach immer so ein unberechenbarer Spieler. Also zeitweise... Ein bisschen auch unkonventionell, wie er gespielt hat, finde ich, aber im Endeffekt tödlich im 16er. Also der hat zu der Austria-Zeit vieles richtig gemacht, viele gute Entscheidungen getroffen und ich finde es heute noch sehr schade, dass dann diese gesundheitlichen Probleme dazugekommen wären, weil ich glaube, der hätte im Ausland auch noch dann eine tolle Karriere in den obersten Ligen, vor allem in Deutschland, hinlegen können.
Wenn ich an dieses Austria-Trikot mit dem orangen...
Rot.
Rot war das? Aber das hat so orange
aus. Das war mehr orange, oder?
Das war rot.
Echt? Wie? Aber das hat orange
ausgesehen. Das ist okay, ausgesehen. Das war trotzdem rot.
Oranger Kragen.
Ja, danke.
Wenn ich an dieses Trikot denke, dann denke ich immer an Philipp Hosiner.
Du verwechselst das vielleicht mit dem ganz orangen.
Nein.
Das war das Auswärtstrikot.
Das war ja
Momo Diaban,
oder?
Zeit.
Ja.
Wurscht.
Gut, soll ich weitermachen?
Ja, gerne.
Dann starte ich. Mein First Pick. Alan Douglas Borges de Carvalho oder einfach nur Alan ging von 2010 bis 2015 in Salzburg auf Torjagd. 59 Tore in 88 Spielen. Der Brasilianer traf in der Bundesliga alle 96 Minuten und hatte damit sogar eine bessere Minuten pro Torquote als Soriano und ist dafür für mich nach Soriano der beste Neuner der 10er Jahre. Das war schon bemerkenswert, vor allem wenn man bedenkt, dass der so gefühlt in den ersten eineinhalb Jahren nicht ganz funktioniert hat.
Überragender Fußballer. Mhm. Unfassbarer Fußballer, halt leider das Knie nicht ganz geschaffen für Profifußball. Wenn der von Anfang an fit gewesen wäre und fit geblieben wäre, wäre das wild gewesen.
Es gibt mir ein bisschen Fernando-Vibes. So gerade, weil ich finde, Fernando ist vom Spieltyp und von der Veranlagung schon ähnlich wie Alan, weil Alan hat ja damals, bevor er nach China gegangen ist, ja die Liga dominiert, also da war er für mich auf jeden Fall der Beste. Aber Verletzungspech hat halt auch immer wieder dazugehört zu Alans Karriere.
Das heißt, Fernando müsste jetzt dann nach Katar wechseln und für die katarische Nationalmannschaft auflaufen, irgendwann.
Ja, Hot Tag.
Fun Fact. Denn Alan hat ja für die chinesische Nationalmannschaft
deswegen gespielt. Deswegen sage ich
es ja. Um es auch den User zu erklären.
Wissen sowas
ja, Alan, so ja eh, aber trotzdem,
das kann man schon mal erklären. Schaut es dir an.
Ja, schaut es dir gar nicht an. Ist jetzt auch als Experten. Ja, na eh, klar. Also Alan, ich finde es eben wirklich, es ist so typisch in Salzburg, dass diese Stürmer immer so ein Jahr brauchen, um dann zu explodieren. Und das war bei Alan eben auch so, beziehungsweise der hat nach einer recht passablen Premierensaison so eine Durchhängersaison gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob er da auch lange Zeit verletzt war.
Ich glaube,
er war
verletzt.
Ich glaube, und dann ist er eben explodiert. Und die Quote an sich, die ist halt schon heftig, wenn du 59 Tore in 88 Spielen machst. Das ist brutal. Und ich glaube, der wollte auch für das österreichische Nationalteam.
War irgendwann auch mal ein Thema. War mal ein Thema,
ja. 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 Also hätte man auch damals, glaube ich, in diesem Zeitraum recht gut gebrauchen können, einen Alain da vorne.
Wäre schon eine nette Alternative noch gewesen, ja.
Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Vorschläge von unserer Community. Klar, Hosiner, Soriano, das waren so die Picks, die am meisten getätigt worden sind. Zum Beispiel hat auch noch der Marvin geschrieben, Soriano ist da leider die einzig richtige Antwort. Da sollte es keine zwei Meinungen geben. Aber zum Beispiel auch interessanter Take, Makis Getzos, der Spieler von Austria Klagenfurt, hat sich auch via Twitter gemeldet und hat gemeint, Markus Pink, Fußballgott. Der hat natürlich Mattersburg damals in die Bundesliga geschossen, aber in den 10er Jahren war Markus Pink in der Bundesliga gar nicht so der Burner. Das war dann erst Klagenfurt. Als Klagenfurter Stürmer 2021, dann, wo er explodiert ist in der Bundesliga.
Ja.
Also vielleicht muss einer dann für die 20er Jahre, lieber Markus, aber trotzdem schön.
Bevor du mir da jetzt noch irgendwer meinen Namen vielleicht wegnehmen könntest, den ich noch verbleiben auf
der Liste. Ach so, um Gottes Willen, Entschuldigung. Also,
jetzt habe ich schon gezittert, wie du vorhin sagst, so, bitte.
Also. Komplett, ja okay, das tut mir leid, ich bin es gewohnt, dass du immer beginnst.
Ja deswegen, eben, heute wollte ich mal nett sein. Und,
hab ich jetzt schon was gesagt? Ja, stimmt.
Ich habe
ja
eh noch einen Außenseiter-Tipp und den muss ich jetzt ziehen, nachdem Soriano und Co. weg sind. Ich schicke Sean Weißmann ins Rennen. Der Israeli wurde in seiner ersten Österreich-Saison gleich mal Torschützenkönig und das bei allem Respekt im WRC-Trikot. Unvergessen bleibt vor allem für mich dieses sensationelle Fallrückzieher-Tor gegen Sturm. Und man muss auch dazu sagen, dass Weißmann alle 89 Minuten den Ball ins Netz gejagt hat. Da war nur einer besser in der jüngeren Vergangenheit und das war Erling Haaland. Der hat nämlich im Schnitt nur 62 Minuten gebraucht. Wettbewerbsübergreifend sage ich es auch nochmal gern, Sean Weißmann, 40 Spiele, 37 Tore, 8 Assists.
Ja, und in der Bundesliga 30 Tore in 31
Partien, ne? Genau, ja. 89 Minuten Schnitt, also der war für mich schon ein Wahnsinnsstürmer.
Ja, unglaubliche Saison, mir bleibt bei Sean Weißmann trotzdem immer eine bestimmte Szene in Erinnerung, ich weiß nicht, ob ihr die im Kopf habt. Sean Weißmann stößt mit irgendwem zusammen oder kriegt einen Ellbogen ins Gesicht. Und das Auge ist schon leicht angeschwollen. Und dann macht er einen Bauernschneuzer und auf einmal platzt ihm da drin eine Ader und es geht plupp.
Das habe ich gar nicht im Schirm.
Das muss ich googeln. Hey, ohne Scheiß, nein, das habe ich nicht mehr im Kopf. Ja, kann natürlich auch passieren. Ja, Bauernschneuzer ist ja da gefährlich, wenn man ehrlich ist. Also, da ist einfach viel Druck dahinter. Unfassbare Saison 2019, 2020 natürlich generell unfassbare Saison, was Stürmer betrifft. Dieses Battle Haaland, Weißmann, zumindest den Herbst hat es in der Bundesliga gegeben. Haaland auch von Mike Harlem genannt auf Instagram, hat geschrieben, auch wenn er nur kurz in der Bundesliga war, Erling Haaland. Ja, hätte man auch reinnehmen können, aber da ist der Zeitraum dann meiner Meinung nach doch etwas, also zumindest eine Saison soll man.
Ja, vor allem hat er ja tatsächlich im Europacup viel gespielt und offen hat er in dem halben Jahr nicht einmal so viele Bundesligaspiele gemacht, oder?
Na, ich meine 13, 14, 15 oder sowas, glaube ich.
Ja, eben.
Ja, ich sage nicht, dass es viel ist, aber.
Ja, na, also von dem her, das passt schon, sondern kann man auf jeden Fall auch schon Weißmann bringen. Einer, der auch nur einen sehr geringen Zeitraum in den 10er Jahren in der Bundesliga gekickt hat, aber von Jay Hindley erwähnt worden ist. Marc Janko hat Anfang 2010 auch noch Bundesliga gespielt. Das muss zählen, hat er geschrieben. Ja, aber ja, das war eben auch wirklich nur ein Halbjahr und dann ist es abgegangen Richtung Niederlande zu Twente Enschede von Marc Janko.
Hat eigentlich irgendjemand Munas Dabur noch auf der Liste gehabt? Das war so wirklich mein letztes Register, das ich ziehe, falls nichts mehr übrig ist. Aber der war doch auch zweimal Torschützenkönig.
Ja, ich meine, schau, du hast ja im Grunde auch einen Batz und Dacker, hättest du jetzt
auch. Ja, wäre auch gut. Also von der Toranzahl in diesem Jahrzehnt her, und da haben wir jetzt die 9er, 10er Saison dazu genommen und die 1920er. Ja. Ist Roman Wallner auf 4, Roman Kienast auf 7, Hannes Eigner auf 8 von den Mittelstürmern, Patrick Bürger auf 9, René Gartler auf 11.
Ja, Alexander Grünwald ist natürlich kein 9er.
Alexander Grünwald ist kein 9er, aber er ist der drittbeste Torschütze in dem Jahrzehnt gewesen.
Das ist
ja
heftig, ja.
Ja, sonst Rudi Linz, auch noch eine gute Quote. 86 Spiele, 40 Tore in den 10er Jahren.
Den hat überraschenderweise keiner gekriegt.
Ja, haben die Salih hier auch nicht.
Ja.
Dario Tadic in dem Jahrzehnt auch schon 37 Tore gemacht.
Ich meine, okay, Robert Berić habe ich zumindest noch als dreifachen Backup-Plan in der Schublade gehabt, weil er eben schon diese
wenn,
eine
Saison... Wenn noch 12 Leute reinkommen und picken.
Ja. Naja, aber ganz ehrlich, wenn man, der hat in seiner ersten Saison 10 Tore und 10 Assists gemacht für Sturm und dann, ich meine, Rapid mit 27 Toren, nicht zum Meistertitel geführt, aber trotzdem eine überragende Saison, rein von der Qualität her sicherlich einer der besten der 10er Jahren, die in der Bundesliga gekickt haben. Also der wäre sicherlich noch viel an Toren dazugekommen, wäre er in Österreich geblieben. Aber ja, es waren schon ein paar gute Stürmer mit dabei, aber ich glaube, wir haben fertig gepickt und das war dann schlussendlich auch die 9. Episode der Ansa-Konferenz. Uns gibt es wie gewohnt nächste Woche wieder entweder zu sehen auf YouTube und
abonniert uns.
Oder auch zu hören im Podcatcher eures Vertrauens. Wir freuen uns
einmal über
Likes, Follows und natürlich auch Sterne. Hey, das muss man sagen.
Ja, man muss sagen.
Bitte folgt uns, bitte liked dieses Video, wenn es euch natürlich taugt. Wir werden jetzt nicht zwingen. Wenn ihr Scheiße findet, dann braucht es keiner liken. Also ich will jetzt keine...
Richtig.
Ich will es mal verdienen, diese Likes, diese Follows und natürlich auch die Sterne. Und generell auch Feedback und Vorschläge rein damit in die Kommentare. Und jetzt raus mit uns. Das war die Ansa-Konferenz. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen. Und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
Das ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, also ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.